HR Info. Netzwelt.
Wenn von Startups die Rede ist, dann fällt nahezu zwangsläufig auch das Wort digital. Denn rein analoge Startups gibt es zwar noch, aber selbst die kommen nicht ohne funktionierende IT und Vernetzung aus. Alles hängt davon ab, in welcher Branche das Startup durchstarten will. Ich habe mir die Frage gestellt, ob und wie sich die Corona-Krise auf die Startups in Hessen in ihrer schwierigen Gründungsphase auswirkt. Denn die wirtschaftliche Lage ist schwierig, die Digitalisierung ist teuer und Investoren üben sich in Zurückhaltung. Ist die Krise also an Chance oder eher ein Hemmschuh? Das will ich heute in HR Info Netzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Vor wenigen Tagen war ich Teilnehmer eines sogenannten Online-Dialogs des Hessischen Ministeriums für digitale Strategie und Entwicklung. Dabei wurde unter anderem die Frage diskutiert, ob die Corona-Krise für junge Unternehmen, für Start-ups, vor allem in der Digitalbranche einen Durchlauferhitzer darstellt oder doch eher ein Bremsklotz ist. Die hessische Ministerin fürs Digitale, Christina Sinemus, hat zu Beginn betont, dass für junge Unternehmen und Start-ups in der Krise eine große Chance steckt. Gerade auch dann, wenn die jungen Unternehmen auf digitale Strategien und Konzepte setzen.
Für mich ist das Thema Gründer ein wirkliches Herzensthema. Deswegen hat sich auch das Digitalministerium gleich von Beginn an um das Thema Digitalisierung und Gründung mitgekümmert. Sind wir auch dabei und haben wir auch eigene Förderprogramme aufgebaut. Und wir sind in Hessen, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf einem sehr guten Weg. Ich möchte vielleicht mal 2, 3 Zahlen nennen. Wir haben uns, so sagt auch der aktuelle Startup-Detektor, über die letzten Jahre vorgearbeitet, sind aktuell auf Platz 5, haben 182 Startups je 10.000 Einwohner. Das ist so eine Benchmark, wo ich glaube, das lässt sich schon sehen. Wir haben insgesamt 40 Technologien Gründerzentren. Als ich anfing, das ist ja nur auch schon über 20 Jahre her, waren es, glaube ich, 2. Und die Relevanz war nicht so hoch. Mittlerweile, und ich durfte auch als Präsidentin der IHK dabei sein und habe es auch befördert, ein eigenes Gründerzentrum, ein weiteres in Darmstadt auf den Weg zu bringen. Denn das Wesen und dass wir auch Gründungen für die Zukunft entwickeln, liegt in dem Netzwerk. Wenn Sie sich Silicon Valley angucken, ist es genau das, auf engen Raum viele Ideen, aber auch Kapital, um das sozusagen dann voranzutreiben. Und ich glaube, das ist wichtig und das wollen wir auch hier in Hessen vorantreiben. Aktive Sektoren sind Fintech, ist Gesundheit, ist Software, ist Analytik, ist Cybersecurity. Und das sind Themen, die wir auch im Zusammenhang mit Gründern voranbringen wollen. Gründung ohne Finanzierung funktioniert nicht. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch Wege in der Zukunft finden, wie wir insbesondere Gründungen unterstützen, die vielleicht gerade im Zusammenhang mit Corona einen disruptiven Charakter haben. Weil das werden sozusagen die Wirtschaftsunternehmen von morgen sein. Und das wird auch das sein, was wir hier versuchen wollen, in Hessen auf den Weg zu bringen. Nämlich ein Ökosystem für Gründer auf den Weg zu bringen, was unsere thematischen Bereiche, die wir hier in Hessen insbesondere haben, auch an Anknüpfungspunkte hat und damit eine Art, auch eine Art Offenheit, Mindset entwickeln, indem man risikobereit ist, indem man sich nach Finanzierungen auf den Weg macht und solche sucht. Und das, um auf unser Thema zurückzukommen, Turbo oder Bremsklotz, glaube ich, ist tatsächlich eine Chance in der Krise, nämlich digitale Resilienz zu haben durch Disruption im Gründerbereich. Das ist etwas, was wir auch nachhaltig entwickeln wollen. Und deswegen sage ich, Corona kann an der Schnittstelle Gründer durchaus ein Beförderer sein, wird uns auch Chancen aus dieser Krise bringen. Allein in dem Digitalministerium haben wir im Bereich Distral einen Fördertopf von über 40 Millionen plus nochmal 40 aus dem Sondervermögen aufgemacht. Und jeder zweite Antrag hat einen Corona-Bezug und insbesondere auch hier die Gründer, die nämlich in der Seed-Finanzierung aus der Hochschule kommen, manchmal nicht wissen, wo sie die Gelder herbekommen sollen. Dafür geben wir Gelder und insofern Corona wird für Gründer eine Chance sein und für uns in Hessen eine Chance, aus dieser Krise positiv hervorzugehen, weil wir sind nämlich, glaube ich, ein Stück weit auch das heimliche Silicon Valley Europas, auch wenn das ein bisschen vermessen klingt, aber ich glaube, die Chance haben wir.
Das Rhein-Main-Gebiet als Silicon Valley Europas, das ist auch für mich in der Tat ein bisschen hochgegriffen. Wenngleich die Region tatsächlich ein Zentrum für junge Unternehmen, für Startups ist, die sich hier ansiedeln und dabei erfolgreich Konzepte umsetzen, auch und gerade im digitalen Sektor. Ein Beispiel dafür ist die Wingcopter GmbH mit Sitz in Darmstadt, ein junges Unternehmen, 2014 gegründet und mit einem Konzept am Start, das Wingcopter Flugs zum Weltmarktführer mit einer einzigartigen Drohne gemacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie Hauptgeschäftsführer Tom Plümmer erläutert.
Wir hatten deutlich mehr Anfragen durch Covid. Also man muss sagen, zum Thema Bremsklotz oder Speed-up durch Covid, also Beschleunigung und Wachstum. Wir hatten im Endeffekt erstmal natürlich ein bisschen so einen kleinen Rückgang, dass manche Kunden gesagt haben, wir warten mal bis nach Covid. Das war so die anfängliche Aussage, dass man mal kurz wartet und es ist ja bald wieder vorbei, jetzt wo es einfach das New Normal ist. Haben sich viele daran gewöhnt und man nimmt die Gespräche auch wieder ganz, ganz normal auf und geht weiter. Wir haben aber auch gemerkt, dass viele Leute großes Interesse an der Technologie haben. Also die Akzeptanz an sich ist gestiegen. Man hat gemerkt, dass Leute verstehen, dass Drohnen eben nicht rein militärisch sind, sondern im Endeffekt viel Gutes bewirken können, nämlich die Lieferung von Impfstoffen, Medikamenten beschleunigen und somit Menschen auch helfen und Gutes tun können. Wir sind sehr gewachsen, also in der Zeit, wo wir jetzt in Lockdown waren oder vom ersten bis zum zweiten Lockdown, konnten wir das Team gut ausbauen. Da hatten wir erst Bedenken, dass das vielleicht nicht klappt unbedingt. Das ganze Hiring ging digital doch sehr gut mit den Interviews und wir sind sogar umgestiegen und haben virtuelle Demos angeboten für Kunden, also zum Beispiel Kunden in Japan, wo es wirklich nicht mehr möglich war hinzureisen. Da haben wir im Endeffekt das Ganze live gestreamt und dann gezeigt, wie die Drohne auf dem Feld abhebt und das Ganze moderiert, wie man sie zusammenbaut. Also das haben wir jetzt mittlerweile auch im Griff und haben parallel noch Leute ausgebildet. Ab Januar haben wir in 5 Kontinenten eigenes Personal, die dort auch Demos für Kunden wieder vor Ort durchführen können. Letzter großer Punkt ist vielleicht tatsächlich, da wir eine Drohne haben, die halt sehr schnell, sehr weit fliegen kann und Dinge ausliefern kann. Jetzt, wo jeder und vor Covid gab es schon 2 Milliarden Menschen, die einfach teilweise durch schlechte Infrastruktur oder besonders schwer zugängliches Gelände abgeschnitten waren von gutem Zugang zu Medizin. Das waren eben schon 2 Milliarden Menschen, auf die wir uns bei Wingcopter konzentriert haben und gesagt haben, da wollen wir hin, dass wir in abgelegene Regionen Dinge schneller liefern, insbesondere medizinische Güter. Jetzt mit Covid geht es um noch viel mehr, indem man einfach diese großen Impfkampagnen vorbereiten will. Und da bereiten wir auch schon erste Projekte zusammen zum Beispiel mit der UPS Healthcare vor, dass man Vaccines, also Impfstoffe, dann schneller ausliefert.
Tom Plümmer von Wingcopter aus Darmstadt. Die junge Firma profitiert mit ihrem Konzept und ihrem Produkt ganz deutlich von der Corona-Krise. Hier zeigt sich, welchen Stellenwert digitale Souveränität und digitale Veränderung in der Pandemie haben können. Das sieht auch die hessische Ministerin fürs Digitale, Christina Sinemus, so.
Ganz grundsätzlich ist genau das ja auch etwas, was Disruption möglich macht. Ja? Also digitale Souveränität und auch Daten zu nutzen, ist ja ganz wesentlich, um dann auch Zukunft zu entwickeln. Und insofern haben wir als Digitalministerium einen eigenen Finanzierungsbereich entwickelt, mit dem wir ganz spezifisch Gründer und auch die im digitalen Bereich investieren wollen, finanzieren.
Wingcopter ist also sehr erfolgreich, auch und gerade in der Krise. Und die Digitalministerin Sinemus betonte noch einmal, wie wichtig Förderung und Unterstützung junger Unternehmen im Digitalsektor ist. Auf der anderen Seite steht die Zurückhaltung, die Warteschleife, in der sich viele Investoren in der Krise befinden. Wer in diesem Jahr mit einem neuen Konzept, einer neuen Idee an den Start gehen wollte, der hatte und hat es sehr schwer, an frisches Geld und Risikokapital zu kommen. Das ist nicht nur in der Krise so, daran leidet die Gründerszene traditionell in Deutschland. Egal, ob die Konzepte digital oder analog sind, sagt die Professorin Ann-Christin Achleitner von der TU München. Sie forscht und lehrt dort unter anderem zu Risikokapital. Sie sitzt in zahlreichen Aufsichtsräten und ist exzellent vernetzt in der deutschen Gründerszene.
Wir haben eine Reihe von Gründungen, ja, auch die sehr erfolgreich waren im Konsumentenbereich. Aber da, wo es hakert, das ist der wissensorientierte, technologiegetriebene Teil, der natürlich auch kapitalintensiv ist, wo aber genau auch unsere Chancen liegen hier in Deutschland. Woran das liegt, eine der zentralen Schwächen des deutschen Innovationssystems ist die Finanzierung. Lassen Sie mich eine einfache Zahl nehmen. Wenn Sie Europa vergleichen mit Asien und mit den Vereinigten Staaten, dann gibt es dort 3-mal mehr Wachstumskapital, was investiert wird. Problematisch ist das eigentlich gar nicht mehr in der Seed- und Startup-Phase, wo wir relativ gut sind, sondern ist genau in dieser Wachstumsphase, wo man diese Kapitalien und auch diese Unterstützung durch Kapitalgeber braucht. Was dann sehr häufig passiert, ist, dass wir ausländische Kapitalgeber haben, die die großen Runden alle dominieren, was a priori nicht schlecht ist, wenn es um Marktzugang geht oder auch Wissen, was aber dann schlecht wird, wenn sozusagen ein bedeutender Teil dieser Unternehmen ins Ausland geht, weil sie dort an die Börse gehen oder ins Ausland verkauft wird. Und das wollen wir natürlich nicht, dass das ein Zug ist, um eben hier aufzubauen. Die Ministerin hat ja auch nochmal unterstrichen, wie wichtig es ist, gerade bei Corona, jetzt auch, aber grundsätzlich, dass wir hier die disruptiven Industrien haben. Sehr wesentlich ist daneben auch, dass wir all die Industrien haben, denken Sie an Data Mining, Process Mining und so, die unsere bestehende Industrie fit für die Zukunft machen.
Disruptive Industrien, betonte Professorin Ann-Christine Achleitner von der TU München. Das bedeutet das Aufbrechen bestehender und tradierter Branchen und Technologien und geht in der Regel immer mit Digitalisierung einher. Bekannte Beispiele sind der Umbruch in der Medienbranche, also vom gedruckten Produkt zum Online-Portal oder zu Streaming-Diensten hin oder das, was den Warenvertrieb in der Corona-Krise prägte und prägt. Der Boom des Online-Handels und der Niedergang des örtlichen Einzelhandels. Immer spielt die Digitalisierung die Hauptrolle und es gibt Gewinner und Verlierer. Das ist mein Thema heute in HR Infonetzwelt. Ist die Corona-Krise Turbo- oder Bremsklotz für digitale Startups?
HR Info Netzwelt.
Dr. Sebastian Schäfer ist Geschäftsführer der Fintech Community Frankfurt GmbH, dem Tech-Quartier in der Mainmetropole, und kaum einer hat den Puls näher an Startups in Frankfurt und auch in Hessen als er. Und mit ihm will ich nun besprechen, ja, welche These eher zutrifft. Corona ist ein Hemmschuh oder Corona ist ein Durchlauferhitzer für junge Unternehmen im digitalen Umfeld für Startups. Bevor wir ins Detail gehen, Herr Schäfer, könnten Sie uns bitte mal erklären, was das eigentlich ist, dieses Tech-Quartier hier in Frankfurt, welche Aufgaben Sie dort sehen und wahrnehmen?
Das Tech-Quartier bietet eine Plattform für Startups, Corporates und öffentliche Institutionen, um bei der Digitalisierung und Innovation zu unterstützen und diese gemeinsam voranzutreiben. Herzstück ist unsere Startup-Community mit rund 350 Startups, wovon aber auch inzwischen rund 30% aus dem Ausland sind. Und im Kerngeschäft tun wir eigentlich nichts anderes als vernetzen von genau diesen Startup-Lösungen mit der Industrie und erleichtern eben dabei die Anbahnung von Kooperationen und Partnerschaften durch zum Teil auch eigens entwickelte Innovationsformate wie beispielsweise Acceleratorenprogramme. Und was wir damit vor allem tun wollen, ist, die etablierten Unternehmen bei dem Aufbau externer Innovationsnetzwerke zu unterstützen, damit sie diese auch pflegen und weiterentwickeln können. Was wir auch machen, und so sind wir auch gestartet, 2016 ist, wir bieten in unserem Hauptquartier bei der Messe auch Arbeitsplätze, Event- und Workshop-Räume auf insgesamt 3200 Quadratmetern an, wo viele Startups zum Teil sitzen, aber auch größere Unternehmen beispielsweise ihre Corporate Labs haben. Da ist die DZ-Bank-Gruppe beispielsweise bei uns mit ihrem Innovation Lab ansässig. Und darüber hinaus kooperieren wir noch eng mit dem Fintech-Hub der Deutschen Börse. Das vielleicht mal im Schnelldurchgang.
Das heißt, Sie bieten auch Coworking Spaces an, also tatsächlich etwas Haptisches, wo man sich hinsetzen und arbeiten kann, ne?
Absolut. Und das ist auch ganz wichtig, auch wenn natürlich die Digitalisierung nicht nur physisch stattfindet, sondern auch gerade im virtuellen Raum, gerade in unserer heutigen Zeit natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber das sich kennenlernen können, vor Ort sein, Netzwerke aufbauen, Vertrauen aufbauen. Das ist nach wie vor ganz relevant und zentral.
Wie hoch ist denn der Anteil der Startups in Ihrem Umfeld, die sich auf rein digitale Geschäftsmodelle konzentrieren? Oder gibt es da überhaupt noch was Analoges?
Also wir haben einige auch analogere Unternehmen oder so Hybridformen, aber die überwiegende Mehrheit, also ich würde sagen rund 90%, haben ein digitales Geschäftsmodell. Ja, wobei wir auch sagen müssen, und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Standorten, wie beispielsweise Berlin, ist, dass wirklich ein Großteil, also rund 60% sich eben auf Geschäftskunden, ja, ziehen, also wirklich Firmen, ja, als ihre Kunden ansehen. Und da jetzt auch innerhalb dieser Gruppe ein zunehmender Anteil sich mit wirklich Machine Learning, KI-Lösungen ja, auch beschäftigt.
Könnten Sie vielleicht, was diese Geschäftsmodelle angeht, ein paar Beispiele skizzieren, ein paar Beispiele nennen, die plastisch und deutlich machen, worum es hier eigentlich geht und was sich neu entwickelt hat?
Ein Beispiel ist Helmetrics. Ein relativ junges Unternehmen, was vor kurzem unserer Community beigetreten ist. Und das hat eine Software entwickelt, was Firmen, Geschäftskunden hilft, ihre eigenen Geschäftsmodelle schneller zu simulieren. Also mit Drag and Drop kann man dann dort relativ schnell eine Finanzplanung aufsetzen, aber auch relevante Kennzahlen sich darstellen lassen, aber auch tracken und weiterentwickeln können. Und das ist wirklich ein großer Fortschritt gegenüber den Excel-Kalkulationen, die man sonst angehen musste. Und dieses Angebot, diese Software, die wird als ein typisches SaaS-Abo-Modell angeboten, wo dann Kunden entweder auf monatlicher oder auf Jahresbasis dann für die Nutzung dieser Software bezahlen können. Mobilehead ist ein anderes Unternehmen, was schon sehr viel länger bei uns in der Community ist. So etwas wie ein digitaler Headhunter, der zum einen Arbeitgeber auf der einen Seite, dann aber auch die Bewerber, potenzielle Arbeitnehmer, Kandidaten auf der anderen Seite zusammenbringt und anders als das klassische Geschäft dann eine etwas geringere Vermittlungsgebühr nimmt und vor allem auch den Kandidaten nochmal bei erfolgreichem Abschluss dann auch belohnt. Ja, diese ganzen Modelle, die bewegen sich so im SaaS-Abo-Freemium-Modell-Raum in den unterschiedlichsten Varianten. Also das ist, was wir wirklich sehen können. Da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen, ganz unterschiedliche Ansätze und darüber hinaus, und das ist auch etwas, was natürlich für viele junge Unternehmen immer ein Weg ist, dann über B2B2C zu gehen. Also das heißt, die Vertriebswege, die Kundennetzwerke, das Vertrauen dann etablierter Unternehmen mitzunutzen, um ihre Produkte zu vertreiben. Da kann man dann gerade aus der Finanzbranche vielleicht Finanzguru oder auch Unternehmen wie Scalable Capital und zeitweise auch Clark aus Frankfurt nennen.
Also klassisches B2B ist da im Vordergrund. Seit März befinden wir uns jetzt gefühlt im Dauerlockdown, mal heftiger, mal weniger eingeschränkt in unserem Handeln, in unserem Tun, im öffentlichen Raum, auch im privaten. Wie hat sich denn diese Krise bisher auf die Startups, auf die Arbeitssituation, ja auf das Arbeitsumfeld im Tech-Quartier ausgewirkt?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt auch zurückgehen, denn grundsätzlich muss man festhalten, dass natürlich der Digitalisierungstrend seit Jahren anhält. Mhm. Ja. Was ich immer spannend finde, ist zu sehen, dass sich der Anteil der Startup-Industrie an der globalen Wertschöpfung wirklich seit Jahren ansteigt. Wenn wir häufig über Unicorns sprechen, dann ist uns manchmal gar nicht klar, wie schnell die Anzahl wirklich im letzten Jahrzehnt angewachsen ist. Also wir haben so in den Tausenderjahren haben wir von einigen wenigen gesprochen, jetzt sind wir bei rund 400. Und insofern ist die heutige Krise wirklich ein Digitalisierungsbeschleuniger. Hier ist nicht irgendetwas jetzt komplett neu, sondern diesen Trend, den wir schon seit Jahren beobachten, der hat sich tatsächlich immens beschleunigt. Und unsere Startups, unsere Community hat unterschiedlich jetzt auch darauf reagiert. Also einige haben beispielsweise ihr Geschäftsmodell radikal geändert. Die haben diese Krise als eine Opportunität gesehen, sich jetzt beispielsweise in der Maskenproduktion zu betätigen, sind dort dann eingestiegen. Andere sind durchaus vom ersten Lockdown gebremst worden, haben aber dann im Sommer aufgrund des gesteigerten Interesses von Kunden dann erst recht Fahrt aufgenommen. Andere wiederum sind kaum betroffen gewesen, ja, weil sie entweder vor Corona gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hatten oder weil ihre Produkte jetzt besonders nachgefragt wurden. Allerdings gibt es auch leider einige Fälle, wo der Geschäftsbetrieb eingestellt worden ist. Also wir sehen eine ganze Bandbreite von Entwicklungen. Ich würde sagen, aber es ist insgesamt noch zu früh, um wirklich festzustellen, in welcher Form jetzt die Krise sich auf die Startup-Szene und letztlich auch auf unsere Community ausgewirkt hat.
Hat diese Szene etwas davon gespürt, dass sich in der Krise Investoren zurückgehalten haben?
Also die Zurückhaltung, die war, also war und ist nach wie vor zu beobachten. Mhm. Wir sehen aber auch, dass das nach wie vor viel Geld zur Verfügung steht, was nach interessanten Renditezielen sucht. Und so gleicht sich das zum Teil aus. Aber wenn wir uns ein paar Statistiken anschauen, also gerade vom Deutschen Startup Monitor, kann man sehen, dass die Anzahl der Startups, die nach Geld suchen, ja, angestiegen ist, ja, von 38% auf 43%. Und eine weitere Beobachtung ist, dass sich jetzt, dass der Großteil des Finanzierungsvolumens sich auf weniger größere Deals verteilt. Also es bekommen nicht mehr die ganz Jungen, ja, in dem Maße Finanzierung, sondern das vorhandene Geld verteilt sich auf wenige größere Deals. Ja, was wir für die Finanzbranche, und da sind wir auch ja, sehr gut vernetzt und aktiv, was wir da beobachten können, ist, dass es in der Tat 2020 vielleicht auch überraschend weniger Pleiten, aber auch Übernahmen in der Finanzindustrie gab. Mhm. Ja.
Sie haben vorhin schon eine Handvoll neuer Geschäftsfelder skizziert, die sich sozusagen als Ergebnis dieser Krise im Tech-Quartier herausgemendelt haben. Gibt es denn digitale Geschäftsmodelle, und zwar rein digitale Geschäftsmodelle, die quasi als Folge dieser Krise ganz neu entstanden sind oder gerade im Entstehen sind? Gerade auch was den Fintech-Bereich betrifft.
Für die Finanzbranche rechne ich wirklich eher mit diesem Digitalisierungsbeschleuniger. Also dass viele Geschäftsmodelle eigentlich so schon existent sind, aber jetzt einfach nochmal mehr Zuspruch, mehr Aufmerksamkeit erreichen. Also man denke an die ganzen Neo-Broker, die ganzen Neo-Banken, glaube ich, hier interessante Produkte und Dienstleistungen an den Markt bringen, jetzt auch vielleicht eine jüngere Kundschaft, eine breitere Kundschaft, ja, für ihr Angebot gewinnen und hier natürlich schon auch den Banken wirklich Geschäft abnehmen und streitig machen. Also diesen Trend, den werden wir weiter sehen. Ob am Ende jetzt die Startups dann immer die Lösungen am Markt anbringen können oder vielleicht, ob es doch vielleicht die großen Technologieanbieter sind, die Big Techs, das wird man sehen. Ja, außerdem sind ja viele Banken jetzt auch dabei, sich dem Innovationsprozess weiter und auch konsequenter zu öffnen. Also deswegen ist das Rennen bleibt spannend. Ich würde sagen, dass die Krise tatsächlich den jungen Unternehmen, den Fintechs, eher hilft als schadet. Wenn ich mir anschaue, wo jetzt aufgrund der Krise vielleicht interessante neue Geschäftsmodelle entstehen, dann sehe ich sicherlich großes Potenzial im Gesundheitssektor, aber auch im Bildungssektor. Also wenn wir uns anschauen, viele, Sie haben vielleicht auch Kinder, ich habe zwei davon gehen in die Schule. Wenn ich mir anschaue, wie Homeschooling, ja, heute stattfindet, dann ist das via Teams, ja, und die anderen üblichen Videoconferencing-Tools. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt in Richtung digitaler Bildung, aber es ist sicherlich nur ein Kratzen an der Oberfläche. Ich glaube, mit der heutigen Technologie, mit dem Einsatz von Machine Learning, von künstlicher Intelligenz wird die persönliche Bildung viel maßgeschneiderter sein. Und hier sehen wir gerade eine ganz interessante Bewegung an neuen Geschäftsmodellen, an neuen Technologieanbietern, die in Richtung digitaler Universitäten, digitaler Bildungsangebote gehen. Und ich glaube, die werden den Bildungsbereich gehörig durcheinander wirbeln.
Das heißt, Vernetzung im digitalsten Sinne, im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld spielt eine ganz wichtige, eigentlich die wesentliche Rolle. In diesem Bereich ist Beratungsbedarf einerseits da, auf der anderen Seite muss die Infrastruktur verbessert werden. Und ich denke, dass da tun sich große Geschäftsfelder auf, oder sehe ich das falsch?
Nee, absolut. Also man fasst das manchmal unter dem Begriff New Work zusammen. Also alles, was eben mit dem heutigen Homeoffice, aber darüber hinaus auch mit dem Führen und Managen von Organisationen, Unternehmen zusammenhängt. Das ist schon eine große Herausforderung jetzt für klassische Unternehmensstrukturen, sozusagen die Mitarbeiter verteilt, ja, in den Homeoffices ja, auch gut zu managen und zu führen. Und ich glaube, da werden viele interessante Unterstützungsangebote, interessante Geschäftsmodelle am Markt sozusagen sich festsetzen und sich positionieren können, die die dabei unterstützen. Also da bin ich fest von überzeugt.
Wenn wir schon mal bei Unterstützung sind, Herr Schäfer, fühlen sich die jungen Unternehmen, die Start-ups, hinreichend von der Politik unterstützt, wahrgenommen, also nicht nur ideell, sondern auch ökonomisch, dass sich die Investoren zurückhalten, das haben wir jetzt schon gehört in unserem Gespräch und die hessische Digitalministerin Sinemus hat in dieser Sendung auch schon gesagt, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, junge Startups, digitale Unternehmen zu unterstützen. Wie kommt denn das genau bei denen an, die es eigentlich brauchen?
Ich nehme schon ein großes Interesse an der Startup-Industrie, an der Startup-Szene wahr. Und das ist gut. Die Frage ist, ob sozusagen die Startup-Szene im selben Maße dann auch ökonomisch unterstützt wird wie andere Industrien, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, was Unternehmerinnen und Unternehmer vor allem benötigen, sind günstige Rahmenbedingungen, ja, ist auch eine klare Erwartungshaltung an das, was Politik leisten kann und was sie aber auch nicht leisten kann. Und insofern meine ich, dass es immer besser ist, ja, ein Ökosystem insgesamt attraktiv zu gestalten, wo sich dann eben die Unternehmer und Unternehmerinnen dann auch entsprechend dann entwickeln können. Also ich nenne immer ganz gerne Beispiele aus unserem Betätigungsfeld, wo wir meinen, den Startups auch interessante Unterstützung anbieten zu können. Beispielsweise läuft im Moment unser AI-Talents-Programm. Das ist eines vom Bund gefördertes Talente-Programm, wo wir Startups aus unserer Community, aber auch darüber hinaus die Möglichkeit bieten, mit Talenten aus aller Welt an ihren datengetriebenen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Und wir vermitteln eben diese jungen Talente über ein Programm, wo sie auch gleichzeitig dann sich zu Datenthemen, zu Machine Learning, KI auch weiterbilden können. Vermitteln wir diese Talente und helfen denen über 9 Wochen. Ja, mit den Startups zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für Startups. Die suchen in der Regel Mitarbeiter, die suchen motivierte Mitarbeiter und hier helfen wir und können das eben durch die Förderung des Bundes eben auch kostenfrei sozusagen anbieten. Ein anderes Beispiel ist unser Financial Big Data Cluster, was jetzt 2021 startet. Mhm. Auch hier ist es uns gelungen, einigen Startups die Möglichkeit zu geben, sich in dem Konsortium zu beteiligen. Und die natürlich jetzt auch durch den engen Austausch mit den etablierten Unternehmen die Möglichkeit bieten, Zugang zu Daten, Zugang zu Kunden bereitzustellen und das dann gleichzeitig auch noch mit einer Fördersumme den Aufwand zu decken. Mhm. Das sind für mich Beispiele, wo wirklich jungen Unternehmen beim Geschäftsaufbau geholfen wird.
Hat denn, Herr Schäfer, der Wirecard-Skandal diese Branche, auch die Branche der jungen aufstrebenden Fintech-Unternehmen, in irgendeiner Form negativ beeinflusst oder vor allem die Investoren?
Ja, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, weil sie, wie gesagt, das noch die Spitze des Eisbergs ist. Aber was man sicherlich festhalten kann, ist, dass die Aufsichtsbehörden und Prüfungsgesellschaften in Deutschland kein besonders gutes Bild abgegeben haben. Und das ist sicherlich auch kein gutes Signal für den Kapitalmarkt und Finanzplatz in Deutschland ist. Ob das jetzt für Startups langfristig Folgen haben wird, wird man sehen. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, dass große Kunden, ehemalige Kunden von Wirecard, wie beispielsweise das britische Unternehmen Revolut, ist ja auch einer der spannendsten Fintechs und Neobanken Europas, wie die Insolvenz relativ gut weggesteckt haben, weil einfach viele Wettbewerber dann als Zahlungsdienstleister eingesprungen sind, muss man sich eigentlich keine so großen Sorgen machen. Also ich gehe davon aus, dass es keine langfristigen negativen Folgen geben wird.
Kann man also abschließend sagen, es war kein Versagen der Technik, sondern ein Versagen derer, die damit umgegangen sind?
Nach dem jetzigen Stand, ich bin aber jetzt auch nicht so tief in der Materie drin, gehe ich eher davon aus, dass man im Bereich der Aufsicht und Prüfung ansetzen wird und nicht so sehr jetzt bei der Technologie, wobei ich auch meine, dass man den gesamten Prozess, den Prüfprozess auch durchaus noch stärker technologisieren kann.
Dr. Sebastian Schäfer, Geschäftsführer der Fintech Community Frankfurt GmbH, dem Tech-Quartier in der Main-Metropole. Was können wir mitnehmen aus dieser Sendung? Die Expertinnen und Experten sind sich einig. Die Corona-Krise beeinflusst junge aufstrebende Unternehmen, wirkt sich in der Hauptsache positiv aus auf die Geschäftsmodelle von Startups. Vor allem dann, wenn sie digital aufgestellt sind, wenn ihre Geschäftsmodelle in jeder Phase Vernetzung und digitale Komponenten in den Fokus stellen. Schwierig ist jedoch die Finanzierung neuer Ideen, das Heranschaffen von Risikokapital. Selbst dann, wenn die Businesspläne Hand und Fuß haben. Hier gab es schon immer und es wird weiter Nachholbedarf in Hessen und auch in Deutschland geben. Was helfen die schönsten Ideen und coolsten Geschäftskonzepte, wenn sich keiner traut, den jungen Unternehmern Geld in die Hand zu drücken? HR Info Netzwelt gibt es digital überall da, wo es Podcasts gibt und analog bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.